SR2 Kulturradio. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR2 Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gast heute ist Christa Müller. Christa Müller ist Soziologin und leitet die Anstiftung in München. Ihr Forschungs- und Veröffentlichungsinteresse gilt dem Urban Gardening hauptsächlich. Erst unlängst hat sie mit Kollegen und Kolleginnen einen Sammelband zum Thema herausgegeben, Unterwegs in die Stadt der Zukunft. Hallo, guten Tag, Christa Müller.
Hallo, guten Tag. Freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Wann waren Sie denn zum letzten Mal in einem Garten?
Da muss ich kurz überlegen. Das ist noch nicht so lange her. Das ist aber kein Gemeinschaftsgarten gewesen, sondern der Garten einer Freundin hier in München. Und die hat so eine Art von Kleingarten, das nennt man hier Krautgärten oder Grabeland, heißt es genau. Und das ist wunderbar gelegen an einem Bach und sehr urban gleichzeitig auch. Und dort gärtnert sie auch mit freundschaftlichen Bezügen.
Also Sie haben mitgegärtnert sozusagen oder gärtnern mit?
Ich bin manchmal Hilfskraft, aber ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich gärtnern kann. Wir hatten einen sehr großen Gemüsegarten zu Hause und meine Mutter hat mich mitgenommen zum Gärtnern und zum Gemüseanbauen. Mir gefiel das überhaupt nicht und ich fand auch alles, was selber gemacht war und alles, was sozusagen aus dem Garten kam oder eben auch aus der kleinen Landwirtschaft, die von dem Hof meiner Mutter kam, fand ich alles nicht lecker und auch nicht interessant. Das habe ich erst sehr viel später zu schätzen gelernt und mich auch angefangen dafür zu interessieren, aber doch mehr theoretisch als praktisch.
Wie haben Sie denn den Garten im Allgemeinen und das Stadtgärtnern im Speziellen als Forschungsgegenstand für sich entdeckt?
Also eigentlich habe ich mich angefangen zu interessieren überhaupt für landwirtschaftliche Themen im Rahmen meiner Doktorarbeit, weil ich mich dafür interessiert habe, wie die Leute angefangen haben, die selbstversorgenden Strukturen nicht mehr so wertzuschätzen, sie zu verlassen, sich mehr auf Lohnarbeit zu kaprizieren und auch immer mehr abhängig wurden von Geldeinkommen. Und das habe ich erforscht in einem westfälischen Dorf, nachdem ich auch vorher schon lange Jahre Forschung gemacht hatte in Mittelamerika, Mexiko und da festgestellt habe, dass es sehr viele Überschneidungen gibt zwischen der subsistenzorientierten Kindheit, die ich hatte oder in diesen Strukturen nicht aufgewachsen bin, handwerklich, bäuerlich, kleinteilig, solidarisch, kooperativ, und dass diese Strukturen nach und nach überall auf der Welt zerstört werden und dass das natürlich nicht nur soziale, sondern auch ökologische Folgen hat. Und damit habe ich mich auch in meiner Doktorarbeit beschäftigt, aber eben in einem westfälischen Dorf. Und für diese Arbeit habe ich einen Forschungspreis erhalten und bei der Preisverleihung war die damalige Geschäftsführerin der Anstiftung vor Ort und hat mich zu einem Vortrag nach München eingeladen. Und dann habe ich dort sofort eine Forschungsstelle angeboten gekriegt und mein erstes Forschungsprojekt waren tatsächlich die internationalen Gärten in Göttingen. Das war das erste deutsche, sage ich jetzt mal, oder in Deutschland entwickelte Gemeinschaftsgartenprojekt, in dem das Gärtnern zum Gegenstand wurde von Aushandlungsprozessen zwischen Menschen verschiedener Herkunft. Das war 1999 und habe dann auch 2002 ein Buch darüber veröffentlicht, Wurzeln schlagen in der Fremde, die interkulturellen Gärten und ihre Bedeutung für Integrationsprozesse. Damals haben wir noch von internationalen Gärten gesprochen. So haben sich die Begrifflichkeiten im Laufe der Jahre auch immer verändert und sind auch in Resonanz gegangen mit den Diskursen, auch über Postkolonialität und so weiter. Und heute gibt es ein großes Netzwerk von urbanen und interkulturellen postmigrantischen Gärten, die sich regelmäßig treffen und die bei der Anstiftung quasi eine Art von Koordinierungsstelle haben und auch Förderung bekommen.
Sie sind der Anstiftung dann von Ihrem Vortrag ab ja treu geblieben, kann man sagen. Sie sitzen im Vorstand heute. Können Sie so ein bisschen mehr über die Stiftungsziele der Anstiftung erzählen, was da so passiert? Netzwerk war schon ein Stichwort, was gefallen ist.
Ja, die Anstiftung ist ein Konstrukt aus dem Jahr 1982, gegründet von Jens Mittelsenscheid. Das ist ein Eigner aus der Eignerfamilie der Firma Vorwerk. Das heißt, ein Haushaltsgeräte, genau, Vorwerk, Staubsauger, Thermomix und so weiter. Und ein Teil eben seiner jährlichen Apanagen geht direkt in die Anstiftung. Das heißt, wir fördern, forschen und vernetzen drei bundesweite Netzwerke. Das sind einmal die urbanen interkulturellen Gärten, von denen ich eben schon sprach. Das ist das Netzwerk Reparaturinitiativen, also Repair-Cafés, die es seit mittlerweile auch 10 Jahren schon gibt, bundesweit. Und das dritte sind die offenen Werkstätten. Das sind Werkstattprojekte, wo Menschen nach eigenen Vorstellungen selber auch handwerklich tätig werden können und dafür häufig auch Unterstützung und Anleitung bekommen. Das Haus der Eigenarbeit war das erste Projekt der Anstiftung, das 1986 gegründet wurde. Oder waren es 87? Es war 87. Das sind diese drei Netzwerke, mit denen wir arbeiten, die wir bundesweit eben ja, vernetzen, koordinieren und von denen wir sehr viel lernen. Die Anstiftungsprogrammatik war von Anfang an, kann man in einem Halbsatz zusammenfassen, selber machen statt kaufen, wenn man es so einfach haben will. Mit so einfachen Begriffen kann man viel erklären. Es geht halt darum, Menschen für das Selbermachen zu begeistern, sie zu inspirieren, dass sie wieder selber was machen, dass sie gemeinsam mit anderen etwas machen. Do it yourself oder do it together sind die Überschriften, die auch international verständlich sind.
Makerspaces hört man jetzt auch immer vermehrt.
Richtig. Makerspaces sind so eine Art von Fab Labs, Fabrication Laboratories. Das sind auch Formen von offenen Werkstätten, die nicht nur mit Holz arbeiten zum Beispiel, sondern auch mit Hightech-computergestützten Werkzeugen und 3D-Druckern und so weiter und die eben auch selber was herstellen können.
Also die Wurzeln der Anstiftung liegen, wenn Sie sagen Gründungsjahr 1982, ja ganz eindeutig in der Ökobewegung dieser Zeit, also rund um die Entstehung auch der Partei der Grünen zum Beispiel. Das kann man ja relativ eindeutig verorten. Aber was Sie eben schon kurz angerissen haben, heißt ja auch die Ziele. Da bleibt sich die Stiftung natürlich treu. Das ist ja auch so festgeschrieben. Aber die Arbeit bleibt sehr fluid oder sehr wandelbar, weil sie sich natürlich auch so daran orientiert, was ist so angesagt in der Gesellschaft und was ist so graswurzelmäßig auch los? Ist das zu flapsig formuliert oder würden Sie da mitgehen?
Ja, man könnte das unter das Motto fassen, go with the flow. Das bedeutet aber nicht, dass der Flow irgendetwas ist, was wir uns aus der Luft nehmen und damit dann arbeiten, sondern wir schauen, weil wir eben auch eine kleine Forschungsabteilung haben, in der SoziologInnen sitzen und wir schauen, was ist zeitdiagnostisch eigentlich zu beobachten? Was bedeutet das eigentlich, wenn Menschen anfangen, Dinge wieder selber herzustellen, statt sie zu kaufen? Was bedeutet das, wenn Menschen in einem interkulturellen Garten beispielsweise Kräuter anbauen, die sie von zu Hause her kennen, die sie möglicherweise gar nicht kaufen können? Was bedeutet das, wenn Menschen, die aus der akademischen Mittelschicht kommen, die es gar nicht ökonomisch notwendig hätten, zum Beispiel zu gärtnern oder mit den Händen in der Erde zu wühlen. Was bedeutet das eigentlich, dass sie daraus eine Art von Befriedigung bekommen, dass sie etwas lernen können von Menschen, die möglicherweise gar nicht der deutschen Sprache mächtig sind, jedenfalls nicht so unbedingt wie sie selber? Was bedeutet Austausch auf einer interkulturellen Ebene, was bedeutet Austausch auf einer Ebene, dass Menschen etwas zeigen können von sich selber, aus ihren Herkunftsländern, was sie eben nicht identitär in eine Ecke stellt, sondern was die ganze Historie eines Menschen auch sichtbar macht und auch in ein Aushandlungsfeld stellt. Das alles haben wir soziologisch erforscht und haben damit einfach auch, denke ich, das Interesse auch von Medien und von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und Bewegungen hin zu transformativen Entwicklungen ein wenig beitragen können.
Absolut. Ich denke auch, dass das mittlerweile doch sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Da ist sicher noch viel Luft nach oben, aber es ist ein Thema. Und dieser Gedanke oder der Begriff des Urban Gardenings ist ja in der Diskussion. Ich habe eben mal von Stadtgärtnern gesprochen, was ja nur eine unzulängliche Beschreibung dessen ist, was Sie erforschen. Gibt es eigentlich einen adäquaten deutschsprachigen Ausdruck dafür, für Urban Gardening? Ich meine, die Anglizismen kennt man überall, aber man muss ja auch erstmal die korrekten Übersetzungen sozusagen finden. Also gibt es das überhaupt, einen deutschsprachigen Ausdruck?
Stadtgärtnern ist, denke ich, ein ganz guter Begriff. Städtische Gemeinschaftsgärten oder urbane Gemeinschaftsgärten oder urbane Gemeinschaftsgartenbewegungen oder eben einfach urbane Gärten. Das sind so die Begriffe, die im Deutschen verwendet werden, um einfach auch deutlich zu machen, dass es keine Kollektivierung von Kleingärten ist, sondern dass das eine eigenständige Bewegung ist, die ganz stark darauf setzt, die Gärten oder das gemeinschaftliche Gärtnern einzusetzen, um mehr voneinander zu verstehen, um überhaupt zu Land zu kommen, wenn es auch immer nur ein kleines Stück ist, mitten in der Stadt, um damit auch städtische Besitzverhältnisse, Grundstücksverhältnisse zu thematisieren. Diese Bewegung war von Anfang an auch eine politische Bewegung, die sich mit politischen Themen befasst hat und das Gärtnern auch hier als Methode eingesetzt hat, um mehr zu verstehen, was die ökologische Krise in einem tieferen Sinne auch ausmacht.
Die Gartenkultur hat ja in Deutschland eine doch lange Tradition. Der Schrebergarten wurde in Leipzig erfunden. Die Arbeitersiedlungen, die in den Kohle- und Stahlrevieren an Rhein, Ruhr und Saar gebaut wurden, die hatten alle einen kleinen Nutzgarten und sogar einen kleinen Stall. Was hat diese Tradition mit dem heutigen Trend zum Urban Gardening oder zur Stadtgärtnerei zu tun? Beziehungsweise wie unterscheiden sich die beiden Entwicklungen und welche Schnittmengen gibt es auch eventuell, ja?
Ja, also ich denke, der größte Unterschied ist erst einmal, dass die Kleingartenbewegung oder die Schrebergartenbewegung eine Idee gewesen ist oder auf einer Idee basiert, die ein Reformer der Gesellschaft des 19. 20. Jahrhunderts hatte, proklamiert hatte und damit dann sozusagen ganz viel angestoßen hat. Aber es war keine Bewegung sozusagen, die von den Leuten selber getragen wurde.
Also die kam nicht von unten, sondern von oben sozusagen.
Wenn Sie das so wollen, kann man das so sagen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, ja, dass die Formen des Gärtnerns andere geworden sind. Dass es tatsächlich auch eine ökonomische Notwendigkeit gab, in den Städten für die Selbstversorgung etwas zu tun, weil das Einkaufen von Gemüse beispielsweise auch noch nach dem Krieg für viele Haushalte zu teuer gewesen ist und dass das selber machen und das selber anbauen dazu führte, dass sozusagen und auch das Halten von Kleintieren und Nutztieren in kleinerem Maßstab, also der Selbstversorgungsgrad in den Familien relativ hoch gewesen ist, weil einfach das notwendige Geldeinkommen nicht ausgereicht hat, um eine Familie zu ernähren. Das ist auch ein entscheidender Unterschied. Heute gibt es in diesem vergleichbaren ökonomischen Sinne keine Notwendigkeit, Gemüse anzubauen. Aber es gibt andere Notwendigkeiten. Es gibt andere auch existenzielle Notwendigkeiten. Das ist zum Beispiel die Entfremdung von der Natur, das fehlende Wissen, wie überhaupt Kreisläufe, ökologische Systeme funktionieren. Dass die Einsamkeit, die in Großstädten grassiert, das Fehlen von sozialen Beziehungen und Bindungen, das Fehlen häufig auch von habituellen Fähigkeiten, um überhaupt im öffentlichen Raum aufzutreten und so weiter. Und das alles wird in einem urbanen Gemeinschaftsgarten auf andere Art und Weise vermittelt, verhandelt, geborgen häufig auch. Also wir sprechen auch von der Bergung von Wissensbeständen, zum Beispiel einer aus agrarischen Kontexten kommenden Migrationsbevölkerung. Das sind ja nicht alle, aber eben einige, die dort ihr Wissen und das, was sie mitbringen, fruchtbringend anbringen können und darüber ganz anders in diese urbane Gesellschaft reinkommen.
Wer Ihre neueste Publikation Unterwegs in die Stadt der Zukunft liest, der erfährt, dass Gärten Orte der Veränderung sind. Sie haben es eben immer mal wieder die einzelnen Punkte aufgezählt. Ich will es gerne nochmal aufzählen. Also ob Integration, gesündere Ernährung, DIY-Projekte, also das selber machen, das Weitergeben von Wissen, was Handwerkskunst zum Beispiel anbelangt, das Reparieren, das Zusammenleben, alles kann an einem solchen Ort wie dem Garten passieren. Wie wird denn an solchen Orten ganz konkret Zukunft gemacht? Also vielleicht können Sie uns mal so 2, 3 Beispiele nennen.
Ja, ein Beispiel wäre der Gemeinschaftsgarten Ab geht die Luzi in Bremen, in der Bremer Neustadt. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für die Transformation eines städtischen Platzes. Das war ein Platz, der von der Stadt, kann man sagen, oder von Stadtplanern fehlgeplant wurde. Er wurde nicht genutzt in der Bremer Neustadt, also relativ zentral. Ein Platz, der betoniert war, der zugepflastert war, wo kein Baum drauf stand und wo eigentlich gar nichts passierte. Und eine WG schaute, also WG-Bewohnerinnen schauten auf diesen Platz runter und sagten, hier muss mal was passieren. Dann haben sie angefangen, Hochbeete zu bauen und einfach in den Hochbeeten gepflanzt und das gemeinsam mit einem dort auch ansässigen Kindergarten und einem Altenheim. Sie haben, weil sie auch eine Generation ist, die klug agiert, sie haben dann die Bezirkspolitik angesprochen, die waren gleich begeistert. Sie haben gegärtnert, gemeinsam mit anderen, und dieses Projekt bekam sofort Aufmerksamkeit. Es wurde sofort gewertschätzt von allen Seiten, weil etwas Konstruktives, Freundliches entstanden ist. Der Platz wurde besser genutzt und dieser Platz, der heißt Luzi-Flechtmann-Platz, und so haben sie sich nach dieser Platznamensgeberin auch als Projekt benannt, nach dem Motto, ab geht die Luzi. Und in diesem Garten sind sie so weit in den Verhandlungen gekommen mit der Stadtverwaltung, mit dem Bremer Senat, dass dieser Platz zum Schluss fast komplett entsiegelt wurde und dass dort jetzt in großem Maßstab gegärtnert wird, Gemüse angebaut wird, verschiedene Gruppen, verschiedene NachbarInnen dort gärtnern können und sich austauschen, ihre Fähigkeiten zeigen können und in einen Austausch treten können.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, wo ich gleich mal anknüpfen möchte. Da war das sozusagen, weil es eine Brachfläche war und da offensichtlich niemand sonst Interesse dran hätte, war das ja der Stadt Bremen wahrscheinlich ganz recht, dass sich jemand darum gekümmert hat. Also das war so ein einfacher Teil. Aber wer Urban Gardening betreiben möchte, der braucht ja einfach ein Stück Land. Selbst wenn man Hochbeete baut und irgendwo hinstellt, man muss sie ja irgendwo hinstellen. Nun wissen wir alle, dass Boden heutzutage das ist, was früher mal Gold war. Boden ist das Spekulationsobjekt Nummer 1. Nicht wenige Stadtplaner und Urbanisten diskutieren ja mittlerweile hochkarätig darüber, dass der Boden eigentlich niemandem gehören kann. Diese Bewegung vom Common Ground ist ja auch in aller Munde. Wie eng ist denn die Bodenfrage mit der Frage des Urban Gardenings verknüpft?
Die Bodenfrage ist ganz eng verknüpft, unter anderem auf dieser politischen Ebene des Besitzens, der Eigentumsverhältnisse, der Privatisierung, die in einem urbanen Gemeinschaftsgarten wie zum Beispiel dem Prinzessinnengarten in einer ganzen Vortrags- und Seminarreihe verhandelt wurde. Wem gehört die Stadt? Also die Frage des Rechts auf Stadt für alle, die wird in einem urbanen Garten verhandelt, unter anderem deswegen, weil er zeigt, dass viele tolle Projekte leider nur eine Zwischennutzung haben, dass die Stadt und das Land und der Bund ihre Flächen meistbietend verkauft haben, dass der große Teil in den Städten mittlerweile privatisiert ist, dass die Flächennutzung bestimmt wird von anonymen Fonds, in denen die Pensionen für amerikanische Rentner ausgezahlt werden. Das ist halt der globale Kapitalismus, der dazu führt, dass in den Städten überall auf der Welt insbesondere in den Städten, wo der Wohnraum knapp wird, der Boden nicht mehr für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung steht. Von daher ist diese Bewegung, den Boden anders zu definieren, zu redefinieren, vielleicht auch zu vergemeinschaften oder zu vergesellschaften, eine der politisch brisantesten Bewegungen, die wir kennen, zumal sich diese Bewegung auch mit der Klimabewegung verknüpft, weil eben die Rebegrünung und die Renaturierung von Böden in der Stadt, die Entsiegelung, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil sein wird für mehr Umweltgerechtigkeit und für das Überleben von Menschen in Städten überhaupt.
Ja, wie notwendig ein Umdenken ist, das spürt man in den immer heißer werdenden Sommerzeiten. Also für uns sind ja mittlerweile, wenn es dann heiß wird, Temperaturen so bis Mitte 30 Grad und darüber normaler geworden. Das sind sicher subjektive Beobachtungen, aber sehr viele Menschen machen diese subjektiven Beobachtungen und natürlich gibt es auch die Klima- und Wetteraufzeichnungen. Und wie wichtig solche grüne Oasen für das Mikroklima der Städte sind, das ist ja mittlerweile auch Allgemeingut geworden. Spätestens seit vor ein paar Jahren in einem sehr heißen Sommer in Paris sehr viele Menschen gestorben sind und jetzt auch so eine Großmetropole wie Barcelona immer mehr solche Mikroklimazonen einrichtet und die, ja, die ursprünglichen Bewohner, von denen es ja in den schicken Stadtteilen nicht mehr so viele gibt, natürlich sehr dankbar dafür sind. Wie flächendeckend ist das denn bislang angekommen, dieser Zusammenhang, den Sie jetzt eben sehr schön auch aufgezeigt haben?
In Deutschland leider sehr wenig angekommen. Das kann man mal sagen. Vorreiterstädte sind sicherlich eher Kopenhagen, Paris oder Barcelona oder auch Madrid. Interessanterweise gibt es in Spanien und Frankreich munizipalistische BürgermeisterInnen. Die Bürgermeisterin von Paris, die da ja ganz viel jetzt vorantreibt, was blaue und grüne Infrastruktur betrifft, ist ja selber auch Spanierin. Die kommt ja aus Cádiz und die hat da ganz viel nach vorne gebracht, weil die in der Lage sind, das Ökologische und das Soziale wirklich zusammenzudenken. Und da natürlich auch in einer so extrem verdichteten Stadt wie Paris extrem auch ärmere Bevölkerungsteile betroffen sind von der Verdichtung und von der Erhitzung des Betons und der Steine sozusagen. Und Entsiegelung da eben ein ganz wichtiges Thema ist. In Deutschland tut man sich insgesamt schwerer. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass zwar in vielen Städten Grüne mit an der Regierung sind, aber dass das Ganze in einem sehr starken, ideologisch verdichteten Feld stattfindet und dass Grüne sehr stark unter Beschuss stehen und zum Teil gar nicht mehr so richtig dazu kommen, großflächig wirklich ihre Politik durchzusetzen, obwohl sie in einer Stadt wie München die stärkste Fraktion sind. Gibt es dann doch wieder so einen Autobürgermeister. In Stuttgart ist es ja nicht besser. Da gibt es, glaube ich, Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün. Und es ist auch schwierig, das alles neu zu denken und in solchen Konstellationen, wo Grüne keine Mehrheiten haben, wirklich auch umzusetzen und durchzusetzen. Es kommen weitere Krisen in unserer Multikrisenwelt dazu und es macht die Sache nicht leichter.
Wie sehr ist das denn mit der Frage des Urban Gardenings auch verknüpft? Also wir haben schon die Klimaverknüpfung besprochen, aber wie hängt denn die Wohnfrage damit zusammen?
Die Verknüpfung zur Frage, die sehe ich eigentlich in dem Theorem Recht auf Stadt. Recht auf Stadt bedeutet, wohnen und leben zu können. Und das bedeutet, dass eben die autogerechte Stadt, wie sie eben nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, dass diese Stadt eigentlich längst an die Grenzen gestoßen ist. Und wenn man jetzt anfangen würde, die autogerechte Stadt zurückzubauen, umzubauen, dann würde natürlich auch wieder Platz entstehen. Da würde Raum entstehen für Begrünungen, für Entsiegelungen, dafür zu sorgen, dass das Recht auf Stadt und das bedeutet eben auch auf Grün in der Stadt, das bedeutet eben auch auf lebendige Interaktionen in der Stadt, das bedeutet natürlich auch das Recht auf Wohnen, selbstverständlich, dass das gemeinsam diskutiert wird und nicht kleinteilig gegeneinander gesetzt wird. Also man kann nicht sagen, wir müssen diese Fläche jetzt entsiegeln, weil wir brauchen ja dringend Wohnraum. Und deswegen muss jetzt zum Beispiel der Prinzessinnengarten weichen. Deswegen gibt es jetzt Formen, den woanders hinzubringen oder dass der Garten umziehen muss oder dass der Garten dort nicht mehr bleiben kann, dass die Zwischennutzungen beendet werden, sondern das Recht auf Wohnen zu verbinden mit dem Recht auf Wohnen sozusagen in einem lebendigen Umfeld, das Kühlung verspricht, das Interaktion verspricht, das die Möglichkeit zum Selbermachen verspricht, das Umweltbildung bietet und das überhaupt den Zugang zu Grünflächen für alle ermöglicht.
Ich würde mal gerne so einen ganz weiten Sprung machen, weil ich glaube, dass der Garten für uns heute auch immer noch so eine Art Sehnsuchtsort ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so eine Art anthropologischer Konstante vielleicht ist. Zum Beispiel alle monotheistischen Religionen, die sprechen vom Garten Eden, vom Paradies. Der ist natürlich noch mit ganz vielem anderen verknüpft. Wie sehen Sie denn das Bild von einer eventuell existierenden anthropologischen Konstante? Was macht denn den Garten für uns heute vielleicht doch auch noch zu einem Sehnsuchtsort?
Ja, also die Verbindung natürlich mit der Erde, die Verbindung mit lebendigen Prozessen, das sich einfügen in Prozesse des Werdens und Vergehens, das sind natürlich auch zutiefst philosophische Fragen, die alle Menschen sich stellen. Welchen Sinn im Leben finde ich? Wie kann ich mich verorten? Und da kann ein Garten auch manchmal sehr tröstlich wirken. Da kann ein Garten auch Hilfestellung leisten. Da kann man sehen, jede Saison beginnt das Sehen und Ernten und das Pflanzen wieder aufs Neue. Und man fängt quasi geläutert wieder von vorne an. Das hat ja ganz unterschiedliche eben auch Bedeutungsebenen, abgesehen eben von der Schönheit, die uns umgibt. Die Schönheit von Pflanzen, die Schönheit von Blumen, von Bäumen, die Dächer von großen alten Bäumen. Ich will gar nicht jetzt hier romantisieren, aber ich denke, dass das für Menschen, um sich in der Welt zu verorten, dass diese Naturverhältnisse einzugehen, also nicht nur als Teil einer Gesellschaft, sondern auch als Individuum, dass das extrem wichtig ist, um ja der eigenen Vergänglichkeit, dem Altern einfach auch eine Entsprechung zu finden und zu sehen, das sind Prozesse, die Leben sind.
Also ich glaube auch tatsächlich, wer sich aufs Gärtnern einlässt, der muss ja auch Kontrolle abgeben, weil es gibt ja viele Faktoren, die man tatsächlich nicht beeinflussen kann. Also wie heiß wird es im Sommer, wie kalt wird es im Winter, erfrieren die Zwiebeln, die ich im Herbst noch eingesetzt habe, die Tulpenzwiebeln. Also das sind ja alles Dinge. Ich muss mit Scheitern umgehen können, weil das gelingt nicht immer alles so. Und viele, die da schon weiter sind als ich zum Beispiel, die sagen, also mindestens eine Saison muss man mal mitgemacht haben, um genau diesen Kreislauf, diesen Jahreskreislauf und in unserer Hemisphäre natürlich auch diese vier Jahreszeiten, die es ja immer noch gibt, zum Glück immer noch gibt, um das mal mitgemacht zu haben und die Herausforderungen da ganz handfest erlebt haben. Oder überfrachte ich das Ganze jetzt gerade ein bisschen?
Also ob das jeder muss, weiß ich nicht. Meine Mutter hätte vielleicht was anderes dazu gesagt. Die hätte das jetzt nicht unbedingt in einem größeren philosophischen Kontext gesehen. Es war sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil, sich als produktiver Mensch zu begreifen, der auch etwas zu geben hat, der mit einer Fülle arbeiten konnte, der was verschenken konnte. Und das ist zum Beispiel für Migrantinnen extrem wichtig. Das habe ich damals bei meiner ersten Forschung bei den internationalen Gärten Göttingen, wo ich halt auch mehrere Wochen im Feld war, wo ich gesehen habe, wenn die Kurdin aus dem Irak, die flüchten musste, eine Tasche voller Kräuter und Gemüse hatte und damit durch die Fußgängerzone von Göttingen mit mir gegangen ist, überall Menschen gegrüßt hat und auch immer was verschenkt hat aus der Überfülle, die eben in Erntezeiten vorhanden ist, anderen etwas geben zu können. Damit erfährt man sich als Mensch selber auch als wirkmächtig, einen Ort in der Stadt bewirtschaften zu können. darüber Leute kennenzulernen. Dann ist vielleicht auch mal die Bezirksbürgermeisterin zu Besuch und die trifft man vielleicht bei einer Veranstaltung vor dem Rathaus wieder und man kennt sich. Das heißt, das sind Verortungsprozesse, man kann sie Verwurzelung nennen, man kann aber auch einfach Verortung sagen, wo Menschen ankommen tatsächlich. Also das Ankommen, gesehen werden, das findet sozusagen von Seiten der Pflanzen den Menschen gegenüber statt, umgekehrt auch, aber eben auch die Menschen untereinander erkennen sich als Gärtnerinnen auf eine neue oder andere Weise. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, um in einer Stadt gut leben zu können.
Also da geht es ja um Teilhabe. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das ist seine Rolle in der Gesellschaft auch mitfinden und zum Beispiel auch ja zu zeigen, was in einem steckt. Also das wollen ja die Leute erstmal gar nicht so sehr wissen, so ganz proaktiv wissen, sondern da muss man ja selbst aktiv werden, um zu zeigen, hey, guck mal, ich kann da was einbringen und es schmeckt auch noch gut. Wie viel Wildheit beziehungsweise wie viel Verwaltung braucht denn Urban Gardening? Also eben fiel ja auch ein wichtiges Stichwort bei Ihnen in Ihrer Antwort, nämlich das Stichwort Verantwortung. Darum geht es ja auch. Und wenn ich Verwaltung sage, dann meine ich jetzt nicht unbedingt nur die städtische Verwaltung, sondern auch sowas wie ja Verantwortung übernehmen, Selbstverwaltung, hätte man vielleicht in den 70ern oder in den 80ern gesagt.
Ja, und über die Selbstverwaltung natürlich auch eingeführt zu werden oder zu lernen, was bedeutet es, ein gemeinnütziger Verein zu sein? Was bedeutet es, von der Steuer befreit zu sein und dafür fürs Gemeinwohl etwas beizutragen? Was bedeutet es, sich satzungsgemäß zu verhalten? Wieso ist Gärtnern eine gemeinwohlorientierte Tätigkeit? Was bedeutet es, einen Vorstand zu wählen und Mitglied eines Vereins zu sein, zu den Versammlungen zu kommen, mitreden zu können, mitbestimmen zu können, wie die Fläche bewirtschaftet wird, nach bestimmten Regeln sich zu verhalten, bestimmte Regeln möglicherweise auch in Frage zu stellen, neu auszuhandeln, neu zu interpretieren. Was bedeutet es, darüber Zugang zu bekommen zu einer städtischen Fläche oder auch zu einer Fläche von einer Kirchengemeinde, die ja auch große Flächeneigner in den Städten sind? Was sind ethische Standards, nach denen gewirtschaftet wird? Wie bestücken wir das Buffet, wenn wir ein gemeinsames Fest haben?
Wen laden wir ein? Laden wir den Bürgermeister ein?
Wen müssen wir einladen? Ja, genau. Was bedeutet Repräsentation von bestimmten politischen VertreterInnen und so weiter und so weiter? Und das sind natürlich alles demokratierelevante Fragen, die in einem Garten auch verhandelt werden. Es geht eben um weit mehr als einfach um den Anbau von roter Beete oder Brokkoli.
Sie haben den Prinzessinnengarten in Berlin erwähnt, Sie haben die Luzi in Bremen erwähnt, Sie haben Göttingen erwähnt. Wie groß muss eine Stadt überhaupt sein, beziehungsweise wie klein darf sie sein, dass Sie von Urban Gardening sprechen?
Ja, wir sagen manchmal, Urban Gardening gibt es mittlerweile auch auf dem Land, aber das ist natürlich semantisch falsch. Gemeinschaftsgärten gibt es aber in der Tat auch in der Provinz, auf dem Land, in kleineren Städten, zum Teil sogar auf Dörfern, wo eben auch hier das gemeinschaftliche Gärtnern, die gemeinschaftliche Bewirtschaftung einer Fläche dazu beiträgt, dass zum Beispiel in einem Dorf neu zugezogene oder Leute, die sich speziell mit ökologischen Themen oder speziell mit bestimmten Anbauformen beschäftigen wollen, dass die zusammenkommen, gemeinschaftlich Gärtnern und da eben auch im Netzwerk der urbanen Gemeinschaftsgärten teilnehmen, auf unsere Veranstaltungen kommen, zum Sommercamp oder auf eine Tagung, obwohl sie gar nicht aus einer Großstadt kommen, sondern eben aus einer kleinen Stadt oder eben aus einem Dorf sogar. Es ist eine wachsende Zahl. Gemeinschaftsgärten gibt es, kann man sagen, überall, aber hauptsächlich natürlich in großen Städten, wo der Wunsch nach Gärtnern eben korreliert mit dem mangelnden Zugang zu Flächen, wo gegärtnert werden kann.
Jetzt sind Sie ja ein großer Player in dieser Szene. Aber welche Art von Unterstützung würden Sie sich denn für solche Projekte noch wünschen? Also von Seiten von Stadtverwaltungen. Ich fand jetzt dieses Bremer Beispiel ganz anschaulich, wo die Stadtverwaltung auch sofort gecheckt hat, da haben wir ja vielleicht sogar ein Eigeninteresse dran, denn so Brachflächen, die sind ja immer Stein des Anstoßes und da beschweren sich ja auch immer die Leute. Und dann kommen welche und machen einen konstruktiven Vorschlag, dann unterstützen wir die doch mal. Also würden Sie sich da auch so mehr Niedrigschwelligkeit wünschen oder Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit oder wie immer man es nennen mag? Oder was hätten Sie noch für Ideen, wie solche Projekte unterstützt werden können?
Also erstmal kann man sagen, dass das Bremer Projekt tatsächlich ein Beteiligungsprojekt war, was vom Bremer Senat gelobt wurde als erste selbstorganisierte Stadtumplanung sozusagen von unten eben so genannt wurde. Das kann man sagen. Es gibt mittlerweile in Berlin einen Urban Gardening Beauftragten. Das ist Toni Kage, ein Gartenaktivist, der im Weddinger Gemeinschaftsgarten Himmelbeet lange Jahre aktiv war. Der hat jetzt quasi die Seiten gewechselt und ist jetzt der Urban Gardening Beauftragte des Berliner Senats. Der ist selber auch Stadt- und Regionalplaner. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass der Senat eine Person einstellt, die die Bedürfnisse und die Bedarfe der Gartenbewegung in der Stadt Berlin sehr genau kennt und die ja auch ganz explizit einbringen soll in seiner neuen Rolle als Verwaltungsmitarbeiter. Das ist zum Beispiel eine neuere Entwicklung. Auch die Stadt Stuttgart hat eine Planstelle oder Stabsstelle für die Unterstützung von Gemeinschaftsgärten. Es gibt in vielen Städten, wo es anfangs sehr viel Skepsis gab, wo es anfangs gesagt wurde, ach, das verpufft wieder, das ist ja nur eine neue Mode. Aber so ist es ja überhaupt nicht gewesen. Und mittlerweile gibt es in sehr vielen Städten Unterstützungsstrukturen, die natürlich stark von der Verwaltungsdenke aus konzipiert werden. Ich würde mir wünschen, dass, obwohl das natürlich jetzt, sagen wir mal, von der Gewaltenteilung her nicht vorgesehen ist, dass auch Verwaltungsmitarbeiter in führenden Positionen zumindest befähigt werden, politischer zu denken, sehr viel stärker auch Flächen erkennen, die der Politik dann vorgelegt werden, vielleicht zum Rückkauf, vielleicht für eine andere Vergabepolitik zu sorgen, dass insgesamt dieses Trennen von das nutzt uns, weil es uns Geld in die Stadtkasse bringt und das nutzt uns nicht, weil es kein Geld bringt, dass das aufgehoben wird und dass die Daseinsvorsorge sehr viel stärker als Begrifflichkeit ausgedehnt wird, dass sehr viel mehr Augenmerk darauf verwendet wird. Es geht nicht darum, mit Geld um sich zu werfen und den Leuten Geld zu geben, damit sie teilhaben können. Das ist auch wichtig, sondern es geht darum, dass sie auch auf andere Formen der Teilhabe achten und dafür sorgen, dass Infrastrukturen des Selbermachens zur Verfügung gestellt werden, weil sich da auch Menschen mit niedrigem Einkommen möglicherweise Positionen erarbeiten können, die einem guten Leben förderlich sind. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass man eine restriktive Hartz-IV-Politik betreiben soll. Damit will ich sagen, dass es mehr Formen geben muss, die sowohl ökologisch wie auch in einem erweiterten sozialen Sinne in Resonanz zueinander gebracht werden und dass da sehr viel mehr experimentiert wird. Und dass eben diese klassische sozialdemokratische Politik, die Lohnabhängigen sozusagen weiterhin in Abhängigkeit zu halten, indem Transfereinkommen gezahlt werden, dass wir hier einfach mal offener und weiter denken, ohne in neoliberale Theoreme zu verfallen. Davon bin ich die größte Gegnerin. Hm.
Zum Schluss unseres Gespräches habe ich noch eine Frage, was Bundesgartenschauen betrifft. Die erfreuen sich ja nach wie vor größter Beliebtheit. Die nächste Bundesgartenschau wird erst 2027 stattfinden können, nachdem die für 2025 geplante in Rostock abgesagt wurde. Also 2027 geht es im Ruhrgebiet weiter. Bukas sind, ich habe es erwähnt, beim Publikum nach wie vor beliebt. Hat das Urban Gardening bei solchen Schauen eigentlich schon seinen Platz gefunden? Denn das ist ja eine gute Möglichkeit, um noch weiter in die Mitte der Gesellschaft mit den Urban Gardening-Methoden und Ansätzen in die Mitte einzurücken.
Unterschiedlich. Es gibt Gartenschauen, auch Landesgartenschauen, die sich überhaupt nicht mit dem Thema befassen. Aber auch, es gab schon vor 20 Jahren eine Bundesgartenschau in München zum Beispiel, die von einer sehr fortschrittlichen, in diesem Sinne offenen Landschaftsarchitektin kuratiert wurde und geleitet wurde, die sich mit dem damals neuen Phänomen der interkulturellen Gärten beschäftigt haben. Es gibt woanders auch Schauen und auch Ausstellungsformate wie die Documenta zum Beispiel, die in Kassel das Thema urbane Gärten, Gemeinschaftsgärten, Community Gardens seit 10, 12 Jahren verhandeln und das immer wieder vorkommt, auch als eine Commons-Praxis, als eine gemeinschaftliche Praxis und natürlich auch als eine politische Praxis, die das Thema Saatgut, Freiheit sozusagen von Vorgaben des globalen Agrarmarktes, des Agrobusiness feiern und zeigen, wie wichtig Autonomie in diesem Feld ist, dass die Bauern und Bäuerinnen ihr eigenes Saatgut reproduzieren können und damit eben sich nicht abhängig machen von Kapitaleingängen, was eine Voraussetzung dafür ist, dass kleinbäuerliche Landwirtschaft überhaupt existieren kann, die gleichzeitig aber eine extrem notwendige Voraussetzung sowohl für die Welternährung wie auch für die Artenvielfalt ist. Denn Artenvielfalt gibt es nur, wenn sie auch bewirtschaftet wird, wenn sie bestehen kann im landwirtschaftlichen Bereich und wo Gentechnik keine Rolle spielt. Das sind alles ganz wichtige Praxen, die eben auch in Gemeinschaftsgärten verhandelt werden und wo Gemeinschaftsgärten in diesem Kontext auch auf großen Ausstellungen zum Beispiel verhandelt werden, die sich auch als politische verstehen, wie eben zum Beispiel die Documenta oder eben auch andere Kunstausstellungen. Auch Kunst ist ein Bereich, der sich mit dem Gärtnern immer wieder auf eine sehr spannende Weise verbindet.
Ja, das war's schon. Ich danke Ihnen sehr, Christa Müller, für dieses anregende Gespräch, für die Erkenntnisse, für die Einsichten und auch für die vielen Fragen, die man ja auch braucht, um in die Pötte oder ins Boot zu kommen. Herzlichen Dank. Mein Name ist Barbara Renno und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Christa Müller.
Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr.